was das Leben ist. Lebendig und kräftig und schärfer. Und spüren, dass du nicht alleine bist. Lebendig und kräftig und schärfer. Kräftig und schärfer, lebendig und kräftig und schärfer,
lebendig und kräftig und schärfer.
Ich grüße Sie herzlich an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis. Die Sonntage nach Trinitatis stehen jeweils unter einem Thema. Heute geht es um Gerechtigkeit oder Neudeutsch Fairness. Im Psalm 34, der uns durch die Woche begleiten soll, heißt es: Von ganzem Herzen will ich weiter erzählen, wie großartig mein Gott ist. Als ich um Hilfe rief, hörte er mich und befreite mich aus der Angst. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht und findet. Selbst die Stärksten können Mangel leiden. Wer aber die Nähe unseres Gottes sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Gott sieht mit Freuden auf Menschen, die nach seinem Willen leben. Gott ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Von ganzem Herzen will ich weiter erzählen, wie großartig mein Gott ist. Wir hören das Evangelium aus dem 16. Kapitel bei Lukas. Jesus erzählte: Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib war voller Geschwüre. Er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Straßenhunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham getragen, er bekam einen Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus neben ihm. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Ob Kunstfreund oder Kitschliebhaber, wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Ob politisch rechts oder links, wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Ob Gutmensch oder Drecksack, wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Ob Rechtgläubiger oder Heide, wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Genau deshalb ist die Geschichte, die Jesus erzählt, so einprägsam. Sie arbeitet mit starken Kontrasten. Drinnen in der Villa der reiche Mann, gekleidet in feine Stoffe, Markenartikel, maßgeschneidert. Draußen vor der Tür der arme Lazarus, sein Körper übersät mit offenen Geschwüren. Auf der Sonnenseite Luxus und Lebensgenuss, auf der Schattenseite Leiden und Hunde, die die Wunden noch Wunder lecken. Für den reichen Mann ist der Tisch reich gedeckt, während Lazarus mit den Straßenhunden um die Abfälle kämpft. Brotstücke, die Vornehme beim Essen benutzten, um Speisen zu fassen, Soßen zu schlürfen oder ihre Hände abzuwischen und dann wegwarfen. Die Schwarz-Weiß-Malerei setzt sich im Jenseits fort, allerdings mit vertauschten Vorzeichen. Dort leidet der reiche Mann Höllenqualen und fleht um Linderung in der Flammenglut, während Lazarus von Engeln getragen wird und einen Ehrenplatz an Abrahams Seite bekommt. Wem im Leben Schlechtes widerfuhr, der wird im Jenseits getröstet. Wem im Leben Gutes beschert wurde, wird im Jenseits bestraft. Moment mal, wofür eigentlich? Der reiche Mann hat doch einfach sein Leben genossen. Es wird nichts Böses über ihn gesagt. Er hat weder als Multimillionär Minderjährige missbraucht, noch als Manager eines Autokonzerns gelogen und betrogen, um seinen Profit zu steigern. Inmitten der starken Kontraste sollte man die feinen Nuancen nicht übersehen. Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, nennt auch den reichen Mann ein Kind des Gottesvolkes. Reicher Mann und armer Lazarus haben eines gemeinsam: die Glaubenszugehörigkeit. Die allein macht aber nicht selig. Und noch eine Nuance. Der reiche Mann kennt den Namen des Lazarus. Er wusste also sehr wohl, wer da vor seiner Tür vor die Hunde ging. Er wollte aber nicht hinsehen und hat nichts dagegen getan. Und selbst im Jenseits sieht er Lazarus nur als Bedienung. Von einem schlechten Gewissen ist keine Rede. Viele in Europa haben ja auch keins, obwohl an ihren Außengrenzen Menschen vor die Hunde gehen bzw. im Meer ertrinken. Diese Menschen haben Namen und Gesichter, die man kennen könnte. Sie kommen aus Ländern, auf deren Kosten unser Reichtum erwirtschaftet wird. Wir blenden aber lieber aus, warum unsere Kleidung und unsere Handys so günstig sind. Wir möchten unser Leben genießen, es uns gut gehen lassen, ohne Reue. Das Leben ist nicht fair. Was für ein Trost für die Lazarusse dieser Welt, wenn es eine ausgleichende Gerechtigkeit gäbe. Das wäre ein Traum. Oder wäre es doch nur billige Vertröstung, damit sie hier und jetzt nicht aufbegehren? Und was für eine Provokation für alle, die reichlich haben, wenn Haben nicht selig macht und die vermeintlichen Habseligkeiten am Ende einen bitteren Nachgeschmack haben, wenn der Lebensgenuss, der immer mehr gesteigert und verfeinert wird, am Ende mehr gequält als glücklich erscheint. Das wäre ein Albtraum. Muss es so weit kommen? Malt Jesus seine Erzählung deshalb so drastisch schwarz und weiß, um an das Gewissen zu appellieren? Ich glaube nicht. Jesus wusste nämlich auch schon, was der frühere Magdeburger Bischof Werner Krusche so treffend formulierte: Wer anderen die Hölle heiß macht, erwärmt sie damit noch lange nicht für den Himmel. Moralpredigten bewirken meistens nur, dass diejenigen, die sich angesprochen fühlen und angegriffen fühlen, sich rausreden und rechtfertigen. Das ist doch viel zu übertrieben dargestellt. Ich als Einzelner kann ja doch nichts ändern an dem vielen Elend in der Welt. Und am Ende sind wir immer alle selber die Opfer und schuld sind sowieso immer die anderen. Und es ändert sich nichts. Natürlich kann, wer will, die Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus als Moralpredigt hören. Allerdings werden die Appelle für mehr soziale Gerechtigkeit immer lauter und eindringlicher, je weniger sie bewirken. Und wo bleibt da die frohmachende und befreiende Botschaft, Evangelium genannt, wofür Jesus eigentlich bekannt war? Natürlich kann, wer will, aus der Beispielerzählung, die Jesus übrigens aus jüdischen Vorlagen übernommen hat und die letztlich auf ein altes ägyptisches Märchen zurückgeht, natürlich kann, wer will, daraus auch eine detaillierte Jenseitsbeschreibung heraushören. Jede religiöse Vision kann in ein theologisches Dogma gepresst werden. Wer sich für die Qualität der Qualen im Höllenfeuer und für die Vergabe von Ehrenplätzen im Himmel interessiert, will der Moralpredigt mehr Nachdruck verleihen, droht mit Strafe und lockt mit Belohnung. Ob das zu mehr Barmherzigkeit motiviert? Eher steigert es doch Angst und Leistungsdruck. Und wo bleibt da die frohmachende und befreiende Botschaft, Evangelium genannt, wofür Jesus eigentlich bekannt war? Statt Moral zu predigen, plädiert der Religionspädagoge Fulbert Stefensky dafür, von der Güte des Lebens zu sprechen. Er schreibt: Die pure Moral verlockt zu nichts. Wer aber gelernt hat, das Leben gut zu finden, der wird es auch gut behandeln. Die motivierende Kraft, die von solchem Staunen über die Güte und Schönheit des Lebens ausgeht, wird befreiender und nachhaltiger sein als der bloße Appell an die religiöse Pflicht zur Nächstenliebe. Das ist die eigentliche Schuld des reichen Mannes. Ihm wurde viel Gutes im Leben gegeben, aber er verschleißt es und verschließt sich in einem selbstbezogenen, übersättigten Lebensgenuss, der in Gleichgültigkeit erstarrt und die Not von Benachteiligten übersieht. Er wird sicherlich respektiert worden sein und oft Gäste gehabt haben, aber von Frauen, Kindern, Freunden oder überhaupt engeren Beziehungen zu anderen Menschen ist in seinem Leben keine Rede. Erst ganz am Ende der Geschichte setzt ein Umdenken ein, als er sich um seine Brüder sorgt. Gedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, erinnert Abraham den reichen Mann. Er kritisiert ihn nicht wegen seines Reichtums und Besitzes, ja nicht einmal wegen seiner Vorliebe für teure Stoffe und Luxus. Trotzdem bleibt die Bilanz seines Lebens gequält und nicht glücklich. Abraham deutet auch an, warum. Der reiche Mann hat die Gebrauchsanweisung nicht beachtet. Denn für alle, die dem Glauben Israels angehören, findet sich in den 5 Büchern Mose und in den Propheten die Weisung zum Leben. Was im jüdischen Glauben die Weisung zum Leben heißt, nennen wir Christen etwas abwertend das Gesetz. Jesus wurde mehrfach gefragt, was denn das Wichtigste in den Büchern des Mose und in den Propheten wäre. Er nannte das, was jeder Jude kannte, auch der reiche Mann in der Geschichte. Das Wichtigste ist die dreifache Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein andermal nannte Jesus auch die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben das Wichtigste. Er bezieht sich dabei auf ein Wort aus dem Propheten Micha, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet, nämlich für Gerechtigkeit sorgen, Güte lieben und aufmerksam den Weg gehen mit deinem Gott. Wer seinen Lebensweg aufmerksam mit Gott geht, nimmt das Gute und Gegebene nicht als Selbstverständliches wahr, sondern in Dankbarkeit. Dankbarkeit, die wiederum Kräfte freisetzt und das Leben wirklich genießen lässt. Die Dankbarkeit, die das Gute wahrnimmt. Wahrnimmt im doppelten Sinne von Erkennen und Gestalten, ist die beste Motivation der Nächstenliebe. Eine solche Lebenseinstellung entspricht auch dem, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Lassen wir uns in diesem Sinne ins Gewissen reden von der Geschichte, die Jesus über den reichen Mann und armen Lazarus erzählte. Ohne moralischen Appell, ohne Angst vor Strafe oder Leistungsdruck für Belohnung. Gedenke, dass du Gutes empfangen hast im Leben. Werde aufmerksam für das Gute. Erkenne dankbar, dass nichts davon selbstverständlich ist. Und dann genieße das Leben. Nimm Beziehungen wichtiger als das Haben. Sorge für ein bisschen mehr Gerechtigkeit und liebe die Güte. Amen. Lasst uns beten. Gerechter Gott, du hast versprochen, allen nahe zu sein, die Hilfe suchen. Darum bitten wir, tröste alle, deren Lebensumstände nicht fair sind, dass sie offene Türen finden und ausreichende Mittel zum Leben. Bring alle zur Einsicht, denen Überfluss zum Überdruss wurde, dass sie ihr Leben mit Güte und Gemeinschaft bereichern. Schärfe unsere Sinne, dass wir aufeinander achten und die Not nicht übersehen. Und segne alle, die offene Augen und Herzen für ihre Mitmenschen haben und helfen, wo sie können, ob nah oder fern. Wecke unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und segne alle, die soziale Gegensätze ausgleichen, statt sie zu verschärfen. Stärke unsere Dankbarkeit für das Gegebene und segne alle, die den Hunger nach Liebe und Zusammenhalt stillen. Rufe in uns den Traum einer besseren Welt wach und segne alle, die ihren Reichtum im Teilen statt nur im Haben suchen. Eröffne denen, die am Boden liegen, neue Perspektiven und denen, die sich im Vorläufigen verlieren, lohnende Lebensziele. Gib uns Halt in der Verbindung mit dir, dass wir unsere Leben mit Vertrauen, Hoffnung und Liebe füllen und so ein erfülltes Leben genießen können. Dass dieses Leben Freude ausstrahlt und andere daraus Zuversicht schöpfen. Das bitten wir im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, legen wir in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Er lasse dein Leben gelingen und gebe dir Kraft. Gott behüte dich. In allem, was dir Angst und Sorge macht, leite und begleite er dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er blicke dich freundlich an, dass sich seine Zuneigung widerspiegelt im Anblick jedes Menschen, dem du begegnest. Gott sei dir gnädig. Wenn dich etwas bedrückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Gott erhebe sein Angesicht auf dich, erwache über dir im Schönen wie im Schweren. Und Gott gebe dir Frieden, das Wohl des Körpers, die Ausgeglichenheit der Seele und uns allen eine gute Zukunft. Amen.
Marvelous in your way, merciful, compassionate, there is none like you. You are wonderful, gracious, marvelous in your way, merciful, compassionate, there is none like you. Oh, majesty, holy God, you have been faithful to me, and I am grateful, Lord. You have done so much for me, and I bring you this offering from my heart. Oh, majesty, holy God, you have been faithful to me, and I am grateful, Lord. You have done so much for me, and I bring you this offering from my heart. Thank you.
one like you. You rode back the Red Sea. You made a way for me. What a mighty God you are. There is none like you. Oh, Majesty, Holy God. And I am grateful, Lord. You have done so much for me. And I bring you this offering from my heart. And I bring you this offering from my heart.